Guten Morgen auch von mir. Luki hat es gerade schon gesagt, wir sind in unserer Themenreihe, heute ein letztes Mal, unsere Themenreihe über Johannes 13 bis Johannes 17 unter dem Titel Auf Wiedersehen, Jesu wegweisender Abschied. Und vielleicht erinnert ihr euch, wer vor 2 Wochen da war, an dieses Bild und den kleinen Jonathan, der mit seinem Abhörgerät da gesessen hat, beschrieben hat, wie er früher so ein Ding gebraucht hätte, um seine Eltern abzuhören, mit uns aber hineingeschaut hat mit diesem Abhörgerät in Johannes 17, in dieses Gebet, was Jesus gesprochen hat. Und wenn jemand für einen betet, dann kann das ja sehr unterschiedliche Reaktionen auslösen. Also ich erinnere mich daran, dass wir mal auf einer Jungsfreizeit waren und da war so ein Latino, so ein junger Mann, der ein ziemlicher Frauenheld war, und wir haben dann irgendwann uns den geschnappt, haben gesagt, komm mit ein paar Jungs, wir stellen uns um dich rum und beten für dich für die Gabe der Ehelosigkeit. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell der weg war. Das war wirklich gut. Aber wir haben ganz unterschiedliche Reaktionen darauf, wenn jemand für uns betet. Das ist ja was eigentlich Schönes, was sehr Bedeutsames. Und in den allermeisten Fällen wird es bei uns hoffentlich nicht auslösen, dass wir wegrennen wollen, sondern dass wir mit Freude erfüllt werden, dass es uns ermutigt. Und das ist das, was Jesus durch dieses hohe priesterliche Gebet erreichen will, dass die Freude in seinen Jüngern, auch in uns, vollkommen sei. Wir haben das in Vers 13 gelesen. Und wir wollen heute einen Blick werfen in Johannes 17, in diesen zweiten Teil, und wollen schauen, was Jesus für uns betet. Das ist ja bedeutsam, wenn ein Mensch für uns betet, ja, das bringt uns schon ins Nachdenken. Aber wie viel bedeutsamer ist es, wenn Jesus selbst zum Vater betet? Und wie viel interessanter ist es dann zu gucken, was er eigentlich für uns betet? Wir schauen zusammen rein in Johannes 17, die Verse 14 bis 26. Und ihr könnt das hier vorne mitlesen oder auch gerne in euren eigenen Bibeln. Johannes 17, die Verse 14 bis 26. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Ein sehr gehaltvolles Gebet, ein interessantes Gebet, was Jesus da spricht. Und erstmal ist die Tatsache sehr interessant, dass unser Thema heute Morgen auch, dass Jesus für uns betet überhaupt. Ja, unser Thema heute Morgen ist, Jesus betet für dich. Und wir sehen auf seiner Gebetsliste, so will ich das mal ausdrücken, in Johannes 17, in diesen Versen 14 bis 26, 4 Gebetsanliegen im Prinzip, die Jesus so hat. Und das erste Gebetsanliegen, was Jesus hat, ist, Jesus betet für dich um Bewahrung. In den Versen 14 bis 16 sehen wir das. Nun ist da nicht die Bewahrung gemeint in dem Sinne, dass uns nichts irgendwie zustößt oder sowas in dieser Welt, ja, dass immer alles nur reibungslos läuft, sondern es geht vielmehr um Bewahrung davor, wieder die Welt lieb zu gewinnen, wieder ein altes Leben zurückzufallen. Jesus macht einen deutlichen Unterschied in diesen Versen 14 bis 16 zwischen Menschen, die zu ihm gehören, und Menschen, die nicht zu ihm gehören. Jeder, der Christ ist, der sich Christ nennt, kann im Prinzip sagen, es gab für mich ein Leben vor Christus und es gab für mich ein Leben nicht nach Christus, sondern besser mit Christus. Es gab eine Zeit, bevor ich zum Glauben gekommen bin an Jesus Christus. Eine Zeit, in der ich ohne ihn gelebt habe, in der ich dem allgemeinen Denken und Streben dieser Welt unterworfen war. Gott hat in dieser Zeit in meinem Leben keine Rolle gespielt. Oder wenn überhaupt, dann nur eine untergeordnete. Bestimmt hat mich viel mehr, was in dieser Welt zählt. Welche Trends, welche Maßstäbe, welche Vergnügungen, welche Prioritäten, welche Werte, all das, was in dieser Welt von Bedeutung ist. Ja, das hat mich dominiert zu dem Zeitpunkt, als ich mit Jesus nicht viel am Hut hatte. Und dann kam irgendwann dieser Tag X, an dem ich von Jesus gehört habe und an dem ich geschnallt habe, ja, die Sache mit Jesus, das ist tatsächlich wahr. Das ist nicht einfach nur eine Behauptung, sondern er ist wirklich der, der er behauptet zu sein, nämlich Gott selbst. Und er ist der Retter, den ich brauche, ohne den ich hoffnungslos verloren wäre. Und es kam so, dass, wenn du dich Christ nennst, dass dir das deutlich geworden ist. Und Galater 1, Vers 4 bringt sehr gut auf den Punkt, was damit passiert ist. Ich lese mal Galater 1, Vers 3 und 4 schon, damit wir einen Zusammenhang haben. Dort heißt es: Gnade und Friede euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, und jetzt kommt's, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Genau darum geht es, wenn du Christ wirst. Ich erkenne, dass ich sündig bin vor Gott, dass ich vor Gott nicht bestehen kann, und ich erkenne, dass Gottes Sohn für meine Sünde bezahlt hat, für meine Sünde gestorben ist. Und dieser Vers macht uns deutlich, dass Jesus sich ganz für uns dahingegeben hat mit einem Ziel. Und das Ziel, das hier beschrieben ist, heißt, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Mit anderen Worten, damit ich unter Gottes guter Herrschaft lebe und nicht mehr einfach diesen Denkweisen, den Maßstäben von dieser verdorbenen, sündigen Welt folgen muss. Ich will einladen, wenn jemand sagt, ich kann damit nicht viel anfangen und irgendwie ist Jesus noch nicht der, der für meine Sünde gestorben ist, ich glaube das auch nicht. Ich will einladen, heute Morgen darüber nachzudenken und auch gerne mit mir oder mit jemand anders ins Gespräch zu kommen. Diese Verse machen das sehr gut deutlich, sehr komprimiert, worum es geht im Evangelium. Und die Jünger, zu denen Jesus spricht an dieser Stelle, die haben das erlebt. Die haben geglaubt und erkannt, dass Jesus tatsächlich der war, der von Gott gesandt wurde. Sie haben Gottes Wort gehört, Jesus hat ihnen das Wort gebracht und sie wussten ja, das stimmt. Ihnen ist das aufgegangen, ihnen ist ein Licht aufgegangen. Und genau das greift Jesus in Vers 14 wieder auf, wenn er sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und im vorherigen Teil von diesem Gebet hat er schon deutlich gemacht, sie haben es erkannt und haben geglaubt und wahrhaftig angenommen. Und dann heißt es dort weiter, in Vers 14, dass sich einiges geändert hat. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt und nicht mehr im allgemeinen Strom dieser Welt mitschwimmt, sondern sich Jesus unterstellt, dann wird ihn die Welt ablehnen. Und wir haben das schon gehabt in diesen Kapiteln, in Kapitel 15 und 16, eine Passage, wo Jesus die Jünger vorbereitet hat darauf und gesagt hat, die Welt wird euch hassen, weil sie mich gehasst hat, weil ihr zu mir gehört. Die Welt lehnt Jesus und alle, die zu ihm gehören, ab. Und das nicht ohne Grund. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du nicht mehr von dieser Welt. Du bist herausgerissen aus der gegenwärtigen bösen Welt. Natürlich leben wir noch hier, aber wir müssen uns nicht mehr bestimmen lassen von dieser Welt. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir nichts mehr mit der Welt zu tun haben können oder sollen. Ja, dass wir keinen Kontakt mit Ungläubigen mehr haben sollen oder dass wir alle Technik, die wir besitzen, die in dieser Welt eine große Rolle spielt, vernichten müssen jetzt oder dass wir nicht mehr für einen weltlichen Arbeitgeber arbeiten dürfen oder sonst was. Vielmehr soll unsere Beziehung zur Welt, unsere Haltung zur Welt sich an Jesus selbst orientieren. Wir sollen mit dieser Welt genauso wenig zu schaffen haben, wie Jesus das hatte. Und das bedeutet, auf einmal diktiert uns diese Welt samt ihrem ganzen Denken nicht mehr auf, was wir zu tun und zu lassen haben, sondern Gott selbst wird mit seinem Wort zu unserem Maßstab. Er wird der Maßstab für unser Leben. Und wenn es dann um Fragen geht, Fragen der Sexualität, Fragen um Besitz, wie gehe ich mit meinem Besitz um, Fragen der Wahrheit, Fragen um Partnerschaft, Fragen um Umgang mit anderen Menschen und so weiter, jegliche Lebensthemen, ist es nicht mehr entscheidend, was die Welt dazu zu melden hat. Jetzt werden wir wahrscheinlich weniger hier in Deutschland dafür bedroht, zumindest mit unserem Leben bedroht, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Aber wer sich zu Gottes Wahrheit bekennt und Farbe bekennt, der wird auch in unserer Gesellschaft Ablehnung bekommen und ein Stück weit Verachtung auch bekommen. Ja, gerade wenn es um diese Themen geht, wie Sexualität, wie vielleicht Abtreibung, was so ein großes Thema da ist, oder auch die Frage nach Wahrheit, ist ein Pulverfass. Das heißt, es bringt gewisse Unannehmlichkeiten mit sich. Und den Jüngern und auch uns, wenn wir uns das so vor Augen führen, dass es nicht so angenehm ist, wäre es eigentlich lieber, wenn Jesus uns einfach aus dieser Welt weggenommen hätte, oder? Das wäre viel angenehmer. Vielleicht kennt ihr den Gedanken, dass man sich wünscht, dieses ganze gottlose Denken, diese ganze verdrehte, ungerechte Welt, die Ablehnung vielleicht auch von manchen Menschen, vielleicht von Familienmitgliedern sogar, oder die blöden Sprüche von Arbeitskollegen, weil du Christ bist, das einfach alles hinter sich zu lassen und einfach in Frieden und Ruhe, ohne Sünde und ohne deren Auswirkungen beim Herrn zu sein. Das wäre ein schöner Gedanke. Und Gottes Plan war ein ganz anderer. Und da macht Jesus kein Geheimnis draus. In Vers 15 sagt er explizit: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Noch ist für uns nicht Zeit, aus dieser Welt zu verschwinden, sondern es ist Zeit, für Jesus Flagge zu zeigen, hier auf der Erde. Statt uns aus der Welt herauszunehmen und einfach zu sich zu holen, stellt Jesus uns mitten in diese Welt, damit wir anderen Menschen von ihm und von seiner Rettung erzählen. Und bei all dem weiß Jesus, dass es herausfordernd sein wird, weil er selbst es erlebt hat, weil er selbst hier gelebt hat. Er weiß, dass diese Welt mit all ihrem Trug und mit all ihren Reizen für uns eine Riesenherausforderung bildet. Und er macht kein Geheimnis daraus, dass ein großer Konkurrenzkampf stattfindet um unser Herz letztendlich. Konkurrenzkampf um unsere Anbetung. Entweder Gott anzubeten oder Dinge in dieser Welt anzubeten. Den Schöpfer anzubeten oder Geschaffenes anzubeten. Das ist der ganz große Konflikt, den die Bibel beschreibt, in Römer 1, Vers 25 zum Beispiel. Und diese Welt, das können wir nicht leugnen, trägt viele Reize in sich und wir haben sie tagtäglich vor Augen. Und ganz ehrlich, oft scheint diese Welt mit allem, was sie zu bieten hat, attraktiver und interessanter als ein Leben mit Gott. Aber hinter all dem steckt der Fürst dieser Welt. So beschreibt Jesus den Teufel im vorherigen Kapitel 12 in Johannes-Evangelium. Der Teufel ist es, der ganz subtil wirkt, ganz trügerisch. Er verblendet und verführt mit allen Mitteln. Und er setzt alles daran, damit Menschen nicht zum Glauben kommen, damit Menschen unter seiner Herrschaft bleiben. Und er setzt alles daran, damit wir, die wir eigentlich nicht mehr unter seiner Herrschaft sind, wieder unter seine Herrschaft kommen, wieder unter seine Sklaverei kommen, wieder von ihm bestimmt werden. Und das ist ein Kampf, den wir führen in diesem Leben. Und das ist etwas, was im Neuen Testament die Apostel immer wieder thematisieren. Und so ruft uns zum Beispiel der Apostel Johannes in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, dazu auf. 1. Johannes 2, Vers 15 und 16. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierden der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Jesus weiß sehr genau, dass der Böse, der Teufel in dieser Welt noch mächtig am Wirken ist und dass er durcheinander bringen will. Und er weiß, dass der Teufel mit all seinen Tücken, mit all seinen Versuchungen um uns wirbt, versucht, uns abzubringen von Gott, unseren Blick abzuwenden. Wir sehen diese Begriffe hier wie die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen. Ja? Diese Begehrlichkeit, diese Begierde, die will der Teufel in uns wecken. Und es ist gut, sich immer wieder zu fragen, was bedeuten diese Verse, diese Aufforderung, diese Ermahnung für mich? Lass mich diese persönliche Frage stellen. Wo liebäugelst du mit dieser Welt? Wo greift der Teufel denn dich oder mich an, um unseren Blick von Gott abzuwenden, von Gottes Anbetung abzuwenden und hin auf etwas anderes, was viel bedeutsamer wird? Und wo tolerieren wir, wo übernehmen wir einfach Denken von dieser Welt und lassen darauf unser Leben bauen? Vielleicht geht es euch so, dass ihr eure Baustellen kennt und es ist gut, immer wieder darüber nachzudenken, wo bin ich inkonsequent geworden, wo bin ich zu nachlässig geworden und wo ist es Zeit, umzukehren und diese Sache mit Gott zu klären, zu sagen, ja, ich habe diese Welt in manchen Dingen zu lieb gewonnen. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du sagst, gar keine Ahnung irgendwie so richtig, was damit gemeint sein kann, wie ich die Welt lieben kann. Und ich will Mut machen, einfach zu Gott zu beten und da zu sagen, mach mir deutlich, was mir vielleicht so wichtig ist, wo diese Gefahren lauern, wo sie sind. Alleine würden wir in dieser Welt niemals bestehen. Naiv und hilflos würden wir in unser altes Leben zurückfallen. Und das weiß Jesus. Aber genau deshalb betet er für uns um Bewahrung. Um Bewahrung vor dem Bösen. Um Bewahrung dieser Welt wieder auf den Leim zu gehen. Das ist das Erste. Etwas, für was er betet, was jetzt kommt, das hängt damit unmittelbar zusammen. Ein weiteres Mittel, um uns davor zu bewahren, dieser Welt letztendlich wieder zu verfallen. Und das Zweite, wofür er betet, ist, Jesus betet für dich um Heiligung. In den Versen 17 bis 19. Wir Christen bilden mitten in dieser Gesellschaft eine Kontrastgesellschaft zur Welt. Ja, mitten in dieser Welt eine Kontrastgesellschaft zur Welt. Weil wir haben einen anderen Herrn, wir haben einen anderen Maßstab und wir haben ein anderes Ziel. Und alles drei hat mit Heiligkeit zu tun. Unser Herr, Gott, ist heilig. Unser Maßstab, Gottes heiliges Wort. Und unser Ziel, wir sollen heilig sein. Das sagt uns die Bibel an verschiedenen Stellen, zum Beispiel 1. Petrus 1, Vers 14 und 15. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Und heilig sein bedeutet so viel wie abgesondert sein. Und das passt gut mit dem zusammen, was wir im vorherigen Punkt hatten. Abgesondert vom Bösen, abgesondert von der Sünde, abgesondert von den Denkweisen und Werten dieser Welt. Abgesondert, allein für Gott zu leben. Anders ausgedrückt, wir sind aufgerufen, so zu leben, wie es Gott gefällt und wie es Jesus uns letztendlich vorgelebt hat. Und das ist das ganz große Thema im Neuen Testament. Jesus ähnlicher werden. Heiligung. Jesus selbst war ja vollkommen heilig. Und es gab kein Wort, keine Tat, ja nicht mal einen Gedanken, der Gott missfallen hätte, den er an Jesus gefunden hätte. Für uns unvorstellbar. Und wenn ich mein eigenes Leben angucke, dann bin ich meilenweit davon entfernt, wirklich heilig zu sein. Ich habe es absolut nötig, zunehmend mehr verändert zu werden, zunehmend mehr in dieser Heiligkeit zu wachsen. Und es wird mein Leben lang nicht aufhören. Wir brauchen Stück für Stück Gottes Veränderung. Und das gilt für jeden von uns. Keiner von uns ist fertig, aber Gott will mit jedem von uns arbeiten. Jetzt begegnet uns in dieser Thematik der Heiligung eine ein Stück weit paradoxe Wahrheit, die wir in der Bibel sehen. Und die besagt, du bist schon heilig und zugleich musst du noch geheiligt werden. Du bist schon heilig auf der einen Seite und zugleich musst du noch geheiligt werden. Du bist schon heilig, drückt uns zum Beispiel Hebräer 10, Vers 10 aus. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ich habe eben gesagt, Jesus war vollkommen und er war vollkommen heilig, vollkommen perfekt gelebt und seine Heiligkeit wird uns zu 100% angerechnet. Und so sind wir in unserem Stand vor Gott schon heilig. Ja, wir stehen vor Gott und Gott klagt uns nicht mehr an wegen der Sünde, sondern er sieht uns als heilig, als sündlos durch seinen Sohn. Aber gleichzeitig, und das ist die andere Seite, sind wir in unserem Lebenswandel deshalb noch nicht heilig. Da ist noch Sünde in unserem Leben, die ausgekehrt werden muss. Und wir müssen mehr in diese Heiligkeit hineinwachsen. Das ist der Prozess, den wir in diesem Leben erleben. Und wir können uns fragen, was ist das Instrument Gottes, um uns zu heiligen? Darauf gibt Jesus uns Antwort. Hier in Vers 17, wo es heißt, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Durch sein Wort hat Jesus uns für heilig erklärt, hat Gott uns für heilig erklärt, ein für alle Mal. Und durch sein Wort will er uns fortwährend heiligen, uns fortwährend verändern. Und immer wieder zeigt uns die Bibel auf, dass diese Welt verdreht ist und voll von Lüge ist. Und es ist kein Wunder, weil der Vater der Lüge, in Johannes 8, Vers 44 nennt Jesus ihn so, er treibt sein Unwesen in dieser Welt. Als die Sünde in die Welt kam, und wir lesen ganz am Anfang der Bibel davon, da kam ein verdrehtes Denken mit in diese Welt. Auf einmal kamen Gedanken auf, wie, warum hat der und ich nicht? was wir unter dem Begriff Neid verstehen würden. Oder es kam, alle müssen tun, was ich will. Das verstehen wir unter dem Begriff Egoismus. Oder ich brauche unbedingt mehr. Das verstehen wir unter dem Begriff Geiz. Oder ich bin der Größte und Wichtigste. Das verstehen wir unter Stolz. Ich brauche Anerkennung. Oder was andere über mich denken, ist alles entscheidend. Das verstehen wir unter dem Begriff Menschenfurcht. All diese Gedanken und viel mehr noch sind zum Antrieb geworden für unser Handeln. Und das macht die Bibel so gut deutlich. In Römer 1 kann ich empfehlen, dazu zu lesen, einfach nochmal, dass hinter jeglicher Sünde eigentlich ein verdrehtes und gottfernes Denken steckt. Das heißt, wir brauchen, um uns wirklich zu verändern, deutlich mehr als ein besseres Verhalten. Was wir brauchen, ist Erneuerung in unserem Denken, Erneuerung in unserer Gesinnung, wovon die Bibel immer wieder spricht. Und dazu brauchen wir vor allem eins, wir brauchen eine objektive Wahrheit. Und genau das ist Gottes Wort, Gottes einzig zuverlässige Wahrheit, an der wir uns orientieren können. Und vielleicht sitzt der ein oder andere hier und ist verzweifelt, weil er denkt, ich bin ja bemüht, mich besser zu verhalten und ich bin ja bemüht, irgendwie heiliger zu sein, aber irgendwie klappt das nicht. Und das hat sehr wahrscheinlich was damit zu tun, dass der eigentliche Kampfschauplatz für Heiligung nicht unser Verhalten erst ist, sondern, wie ich es gerade gesagt habe, unsere Denkweise. Unserem Verhalten liegen verkehrte Denkweisen und verkehrte Begehrlichkeiten zugrunde. Das heißt, im Umkehrschluss, um siegreich im Kampf gegen Sünde zu sein, muss ich verstehen, was mich eigentlich antreibt, was ich eigentlich unbedingt haben will, welche Gedanken mich zu meinem Handeln eigentlich bewegen. Ein Gedanke geht der Tat eigentlich immer voraus. Und genau das will Gott durch sein Wort aufdecken. Er will uns nicht nur sagen, was wir zu tun und zu lassen haben, sondern bis ins Innerste unseres Herzens hineindringen und unsere Motive aufdecken. Wenn wir uns also wünschen, in der Heiligung zu wachsen und verändert zu werden, dann gibt es hier in diesem Text eine ganz einfache Anwendung. Beschäftige dich mit Gottes Wahrheit. Beschäftige dich mit Gottes Wort. Und setze dich Gottes Wort immer wieder aus. Und desto mehr wir das tun und Gottes Wort an unserem Herzen wirkt, umso mehr werden sich die Lügen dieser Welt entlarven und ein Leben, das Gott gefällt, einstellen. Und es ist noch eine weitere Anwendung für uns in diesen Versen. Und zwar im Umkehrschluss. Es zählt ja, womit du dein Denken füllst, das wird maßgeblich dein Leben bestimmen. Das Ziel ist also nicht erreicht, wenn du einmal am Tag ein paar Minuten mal kurz in die Bibel schaust und dann den Rest des Tages aber vor allem dich konfrontierst mit dem ganzen Denken und all dem, was in dieser Welt zählt. Damit wäre es im Bild gesprochen so, dass der gute Same, der eigentlich wachsen soll, der in dein Leben gesät wird, nämlich Gottes Wort, erschlagen und erstickt, erdrückt wird von vielem anderen, von all dem anderen, was da so an Denkweisen hineinkommt. Wir werden also in unserer Heiligung nicht wachsen oder nur ganz wenig wachsen, wenn wir zwar das eine tun, die Bibel lesen, aber das andere nicht lassen. Ja, also auch schlechte Einflüsse rausschmeißen. Auch das bedeutet Absonderung, achtsam damit zu sein, womit ich mein Denken eigentlich präge, womit ich das fülle. Und da kommen sicherlich Medien heutzutage sehr stark bei uns in die Gedanken. Ja? Und wir sollten darüber nachdenken, was sind Dinge, die ich mir reinziehe an Filme, an Serien und so weiter, was ich vielleicht im Internet und sonst wo irgendwie mir alles reinziehe, was mein Denken ehrlich gesagt vielleicht viel mehr prägt, als das, was ich als ich es im ersten Moment wahrnehme. Und es kann auch sein, dass es Orte oder Gesellschaften gibt, wo wir merken, die prägen ganz stark unser Denken. Und da ist eine Frage, ob wir irgendwo ein Stück weit Abstand nehmen müssen, um letztendlich auch wachsen zu können und nicht dieses Unkraut zu säen, damit wieder was den guten Samen erstickt. Unsere Heiligung ist Jesus enorm wichtig und deshalb betet er darum. Und er hat uns neben seinem Wort vor allem seinen Geist gegeben, der uns auf Sünde aufmerksam macht. Auch das haben wir gesehen in Johannes 16. Und der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen in uns wirken will, was letztendlich dazu führt, dass wir ein Leben leben, das Gott gefällt. Im Prinzip können wir also sagen, Gottes Wort ist wie das Werkzeug der Heiligung und der Heilige Geist ist der Arbeiter, der das Werkzeug nutzt und es wirksam werden lässt in unserem Leben. Jesus betet für uns. Jesus betet für dich um Heiligung. In weiser Voraussicht hat er etwas weiteres auf seine Gebetsliste genommen und das sehen wir in den Versen 20 bis 23, nämlich Jesus betet für dich um Einheit. Und es geht hier um die Einheit unter Glaubensgeschwistern, Einssein mit Glaubensgeschwistern. Ich bin überzeugt, dass das, was wir in den vorherigen Versen gelesen haben, auch schon mit auf diese Gebetsliste Jesu für uns gehört, ja, weil es vom Neuen Testament anderweitig getragen ist. Aber ganz besonders in Vers 20 macht Jesus deutlich, dass er auch uns zu diesem Zeitpunkt schon im Sinn hatte. Er betet für die, die durch die Apostel später zum Glauben kommen werden. Und damit sind wir definitiv mit eingeschlossen. Und er betet um Einheit. Einheit unter Glaubensgeschwistern. Jesus wusste zu diesem Zeitpunkt, als er das gebetet hat, dass es viel Konfliktpotenzial geben wird. Wenn die Gemeinde entsteht und wenn verschiedene Menschen aufeinanderprallen und ganz besonders, wenn Juden und Heiden, Menschen aus anderen Völkern, aufeinanderprallen, dann ist da ein Riesenkonfliktpotenzial drin. Und das sehen wir ganz oft, gerade im Neuen Testament. Ja, in ganz vielen Briefen sehen wir, im Galaterbrief, im Römerbrief, im Epheserbrief, immer wieder dreht es sich um diese Einheit und ganz besonders von Juden und Heiden. Menschen mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen und Vorstellungen, die aber jetzt eins gemacht sind in Christus. Einheit ist damals schon ein großes Thema gewesen in der Bibel, in der ganz frühen Gemeinde, in der ganz jungen Kirche. Aber Einheit ist auch heute ein großes Thema unter Christen. Angefangen in der kleinen Ortsgemeinde, wie wir es sind, ist das ein großes Thema. Ja, und darüber hinaus aber auch im größeren Kontext in Bezug auf andere Glaubensgemeinschaften, die sich zu Jesus bekennen. Und nun nehmen manche Leute gerade diese Stelle her, um damit zu begründen, dass Jesus doch Hauptsache Einheit unter Christen wollte und dass damit eigentlich alles nebeneinander stehen gelassen werden kann. Und so wird diese Stelle schnell zum Deckmantel von Toleranz. Toleranz, worunter man dann zum Beispiel Dinge wie Irrlehre oder wie Sünde oder grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten oder ein anderes Schriftverständnis begräbt. Und es ist ja auch gar nicht so leicht zu wissen für uns heutzutage, wie man unterscheiden soll, weil es so viele Menschen gibt, die alle irgendwie von Jesus reden, aber ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Ich könnte es vielleicht vergleichen mit einer Geburtstagsparty, auf der zwei unterschiedliche Leute sind und beide reden von Herrn Müller. Und der eine sagt, das ist der Vorsitzende vom Tierschutzverein und der andere sagt, nee, Moment, das ist der Vorsitzende vom Schützenverein. Ja? Man merkt, das beißt sich enorm und die zwei reden vielleicht beide von Herrn Müller, aber die reden eigentlich von einer anderen Person. Okay, und so ist es sehr entscheidend, was wir über Jesus denken, um sagen zu können, dass wir wirklich eine Einheit in Jesus auch haben. Bei näherer Betrachtung von diesen Versen kann es aber nicht sein, dass Jesus um Einheit um jeden Preis betet. Und das sehen wir an zwei Gründen. Zum einen dürfen wir das, was er vorher gesagt hat, nicht einfach außer Acht lassen. Interessanterweise hat Jesus ja unmittelbar davor dafür gebetet, dass Gott seine Leute vor dem Bösen in dieser Welt bewahrt und danach, dass er sie heiligt durch sein Wort. Das heißt, Einheit muss auf der Grundlage von Absonderung von der Welt und von Gottes Wort, von Gottes Wahrheit stehen. Und das Zweite ist, und das ist wahrscheinlich noch viel bedeutender, dass Jesus nicht über Einheit spricht, die jegliche Toleranz mit sich bringt. Das zeigt, dass er ein Vorbild der Einheit nennt hier. In Vers 21 betont Jesus, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn ist das Vorbild der Einheit. Nun ist es bei den beiden nicht so, dass sie ganz unterschiedliche Meinungen haben über ganz vieles und sich aber gegenseitig stehen lassen, sondern ganz im Gegenteil, vielmehr ist es so, dass sie völlig im Einklang miteinander stehen. Sie haben sowohl die gleiche Gesinnung wie auch die gleiche Beschaffenheit und sie verfolgen das gleiche Ziel. Und das, obwohl sie unterschiedliche Rollen haben. Unterschiedliche Rollen, aber gleiche Gesinnung und gleiches Ziel, nämlich Gott groß zu machen. Das dient auch für uns zum Vorbild, wenn es um Einheit geht. Die gleiche Gesinnung, geprägt durch Gottes Wort, geprägt durch Gottes Wahrheit und das gleiche Ziel, nämlich die Ehre Gottes. Das sind die zwei Dinge, die uns zu einer Einheit wachsen lassen, auch untereinander. Und wir lesen genau davon im Neuen Testament immer wieder. Wir lesen von diesem Bild, von der Gemeinde, die entsteht, wo Jesus das Haupt ist und wir als Gemeinde der Leib sind. und wir viele Glieder sind und unterschiedliche Aufgaben haben. Und genau darin ist es aber so wichtig, die gleiche Gesinnung und das gleiche Ziel zu bewahren, damit Einheit wirklich entstehen kann. Die Einheit, die uns verbindet, die liegt außerhalb von uns. Wenn wir nochmal in Vers 21 schauen, dann heißt es dort, dass Jesus gesagt hat, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Jesus macht also deutlich, dass Einheit untereinander ganz im Blick, ganz vom Blick auf Gott abhängt. Und jetzt in diesen folgenden Versen, Vers 22 und 23, macht Jesus vor allem deutlich, dass wir mit hineingenommen sind in die Gemeinschaft von Vater und Sohn. Jesus sagt, der Vater ist im Sohn und der Sohn ist in uns. Und so bekommen wir Anteil an dieser Gemeinschaft von Vater und Sohn. Wir sind mit hineingenommen in die Liebesbeziehung vom Vater und vom Sohn. Ich will euch mal eine Frage stellen, die ihr für euch selbst beantworten könnt. Glaubst du, dass du von Gott geliebt bist? Ich vermute mal, die meisten würden sagen, ja. Ist ja irgendwie was man immer wieder hört, was wir auch lesen und von Kindesbeinen an vieles schon wissen. Mal eine weitere Frage. Glaubst du, dass du von Gott, dem Vater, so geliebt bist, wie er Jesus geliebt hat? Das ist genau das, was uns Vers 23 sagt. Dort heißt es, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Obwohl wir es absolut gar nicht verdient haben, bringt Gott uns genau die gleiche Liebe entgegen, die er für seinen Sohn hatte. Ganz im Gegensatz zu uns hat Jesus seine Liebe ja verdient. Und er hat Gott allen Grund gegeben, ihn zu lieben. Aber anstatt das für sich zu behalten, hat Jesus diese Liebe des Vaters mit dir und mit mir geteilt. Und später in Vers 24 wird deutlich, dass der Vater den Sohn vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Also von Ewigkeit her, von ewigen Zeiten her. Wenn Jesus jetzt hier sagt, dass er uns mit der gleichen Liebe geliebt hat, wie er den Sohn geliebt hat, bedeutet das, dass wir letztendlich auch von Ewigkeit her, vor Grundlegung der Welt, von Gott geliebt sind. Noch bevor du und ich, vor diese Welt existiert hat, hat er uns schon geliebt. Und das macht so deutlich, dass seine Liebe zu dir und mir grenzenlos ist, ungebunden und unverdienter nicht sein könnte. Aber genau dieser Blick auf diese so unverdiente Liebe, diese auch unbegreifliche Liebe, lässt uns ganz demütig werden, weil wir sind mit hineingenommen in die Gemeinschaft von Vater und Sohn. Eine Gemeinschaft, in der ich nicht den Ton angebe, sondern eine Gemeinschaft, in der ich mich demütig und dankbar dem Vater unterstelle. Eine Gemeinschaft, die aus vielen Glaubensgeschwistern besteht, die genauso wie ich dort hineingekommen sind, ohne dass sie irgendwas dazu getan haben, die nur durch Gottes Gnade hineingekommen sind. Eine Gemeinschaft, die nur ein Haupt hat, das den ganzen Leib zusammenhält, und das ist Jesus Christus. In ihm sind wir schon eins gemacht, aber es gilt jetzt mit dem stetigen Blick auf das Haupt, auf ihn, die Einheit des Glaubens zu erlangen. Die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, so heißt es in Epheser 4, Vers 13. Darum geht es, dass das zunehmend erwächst. Und wenn das geschieht, wenn unsere Einheit in Christus als Glaubensgeschwister wächst, dann hat das einen Zeugnischarakter. Gleich zweimal sagt Jesus in diesem Abschnitt, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Ja, das sollen sie an unserem Einssein in Christus erkennen. Eine ganz ähnliche Sprache hat Johannes 13, Vers 34 und 35 schon gesprochen, als Jesus uns aufgefordert hat, wir haben darüber gesprochen damals, als Jesus uns aufgefordert hat, dass wir einander lieben sollen, wie er uns geliebt hat. Und dann sagt er, dass daran die Welt erkennen wird, dass wir seine Jünger seine Jünger sind. Das heißt, jeder von uns ist aufgerufen, sich letztendlich demütig unter Christus zu stellen, unter das Haupt, unter sein Wort zu stellen und sich an die Liebe zu erinnern, immer und immer wieder, die uns überhaupt in diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und den Glaubensgeschwistern gebracht hat und dann auch mit dieser Liebe den Glaubensgeschwistern zu begegnen. Das gilt unser Leben lang, bis wir eines Tages mit allen Gläubigen bei ihm sein werden. Und auch daran denkt Jesus schon in seinem Gebet. Und das ist das letzte Gebetsanliegen, worauf wir noch einen kurzen Blick werfen wollen. Jesus betet für dich um Vollendung. Jesus betet darum, dass du und ich eines Tages in der Herrlichkeit bei ihm ankommen. Wir sehen es in den Versen 24 bis 26. Ich finde das wirklich stark, was Jesus in Vers 24 sagt. In starke Worte: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Für mich ein sehr beeindruckender Gedanke, wenn ich darüber nachdenke. Jesus will, dass ich für immer bei ihm sein soll, obwohl er weiß, was ich für ein verdorbener Typ bin. Er, der mich überhaupt nicht nötig hätte und eigentlich nur Probleme mit mir hat, er will und er bittet den Vater darum, dass ich bei ihm sein soll, in Ewigkeit, für immer. Und er will, dass ich seine ganze Herrlichkeit und dass du seine ganze Herrlichkeit sehen darfst, alles, was ihm gehört. Nun wäre es ja schon genug des Guten, wenn wir einfach mal einen Blick in seine Herrlichkeit werfen dürften. Ja, aber es geht noch viel mehr, es geht noch viel weiter. Wir sind mehr als stille Betrachter. Vers 22 haben wir davon gelesen, dass Jesus gesagt hat: Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das heißt, wir werden nicht nur Beobachter, sondern wir werden sogar Teilhaber seiner Herrlichkeit. Wir bekommen Anteil an dem Erbe, das eigentlich ihm gehört. Epheser 1, Vers 14 zum Beispiel sagt uns das. Oder wir bekommen seinen Leib der Herrlichkeit. Unser Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet und wir bekommen seinen Leib der Herrlichkeit. Philipper 3, Vers 21. Oder wir werden mit ihm herrschen. 2. Timotheus 2, Vers 12. Und er bereitet Wohnstätten für uns. Johannes 14, Vers 3. Auch davon haben wir in dieser Predigtreihe gehört. Es wäre in einem schwachen Bild so, könnte man es so ausdrücken, ja, wenn ich ein kleiner Junge wäre und einen anderen Jungen aus gutem Hause kennenlerne. Während ich eine kriminelle Vergangenheit habe, völlig verdreckt und unansehnlich von der Straße komme, nimmt dieser gut gesittete Junge mich mit zu seinem Vater nach Hause. Und er will mich seinem Vater vorstellen. Und andersrum auch, er will mir seinen Vater vorstellen. Ja, er geht sogar noch weiter. Dieser Junge bittet seinen wohlhabenden Vater darum, dass ich bei ihnen einziehen darf. Und er gibt mir saubere Kleidung und er gibt mir ein Zimmer. Aber nicht nur das, er ist bereit, alles, was ihm gehört, sogar sein Erbe, mit mir zu teilen, ohne jede Gegenleistung. Und sogar der Vater nimmt mich an wie seinen eigenen Sohn, liebt mich wie seinen eigenen Sohn. Natürlich ist das ein schwacher Vergleich nur, aber genau das hat Jesus getan. Er hat uns den Vater bekannt gemacht, er hat uns zu Söhnen und Töchtern seines Vaters gemacht, mit allen Privilegien, die dazugehören, und er hat uns Anteil gegeben an dem, was ihm gehört. Und das völlig aus freien Stücken, völlig ohne Gegenleistung, aus reiner Liebe zu uns. Er will, dass du bei ihm bist. Und das ist eine großartige Perspektive, oder, für uns. Wenn wir darüber nachdenken, dass diese Perspektive bereitsteht für jeden, der zu Jesus gehört. Perspektive, die uns Hoffnung geben kann, auch wenn dieser Lebensweg manchmal schwierig ist. Eine Perspektive, die uns trösten kann, auch wenn wir durch Täler gehen in diesem Leben und das Leben vielleicht hier im Moment zur Qual wird. Eine Perspektive, auf die unser Fokus immer wieder gerichtet wird von Jesus und auch später von den Aposteln. Gerade in Zeiten, wo es herausfordernd wird. Jesus will, dass wir, du und ich, auf dem Weg mit ihm bleiben und dass wir eines Tages in seiner Herrlichkeit ankommen. Und er weiß sehr genau, dass wir ohne seine Hilfe auf halber Strecke nicht ankommen würden. Aber genau deshalb betet er zum Vater, für dich und für mich, dass unser Glaube nicht aufhört, dass wir ankommen, dass wir bei ihm sind, bei ihm sein werden in Ewigkeit. Vier Dinge sind es, die wir heute Morgen gesehen haben, die auf der Gebetsliste Jesu stehen, aus Johannes 17, Verse 14 bis 26. Zum einen Bewahrung. Jesus betet darum, dass wir nicht diese Welt wieder lieb gewinnen und nicht wieder zurückfallen. Zum anderen Heiligung. Zum zweiten, Jesus betet darum, dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Zum dritten, Jesus betet um Einheit mit unseren Glaubensgeschwistern auf der Grundlage vom Vater und vom Sohn. Und Jesus bittet um Vollendung, dass dass du und ich eines Tages bei ihm in Herrlichkeit ankommen. Und ich hoffe, dass wir dieses Gebet von Jesus für uns persönlich mit einem klaren Ja und Amen abschließen können. Und dass wir alles von unserer Seite aus tun, damit diese Gebetsanliegen von Jesus in unserem Leben immer mehr Wirklichkeit werden. Dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen dahingehend, dass wir bewahrt bleiben vor dem Bösen, dass wir wachsen in der Heiligung, dass wir eins sind, auch als Leib hier in Bayreuth, als Gemeinde, und dass wir vollendet werden. Bevor wir Jesus anbeten wollen, Gott anbeten wollen, mit einigen Liedern für das, was er getan hat und für das, was er tut, will ich abschließend noch einen ganz mutmachenden Vers lesen, der das gut zum Abschluss bringt, aus Philipper 1, Vers 6. Das heißt, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Amen. Wir wollen zusammen Gott anbeten, ihm danken dafür und wollen dieses Lied singen. Im Himmel dort vor Gottes Thron tritt jemand anders für mich ein. Und es passt sehr gut zu dem, was dieser Text sagt, nämlich der Hohepriester Jesus, Gottes Sohn, so heißt es da. Und ich lade euch ein, zusammen aufzustehen und Gott anzubeten.